Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Jason Stover. Ich bin irgendwie Pastor der Arche Lübeck geworden. Also ich werde auch ein kleines bisschen erwähnen, was mich jetzt hier mit Malente verbindet. 88 bin ich persönlich aus den Vereinigten Staaten hier nach Deutschland gekommen durch ein Austauschprogramm. Danach habe ich meine theologische Ausbildung hier in Deutschland gemacht und danach war ich in Itzehoe 11 Jahre lang Pastor. Während der Zeit habe ich auch einiges an Jugendarbeit gemacht und damals gab es eine gute Phase hier in Malente mit viel Jugendarbeit. Und da war ich immer wieder mal hier, Carmen habe ich auch ein paar Freizeiten auch mal mitgehabt und so weiter. Und da war erste Beziehungen gewachsen in der Zeit. Es ist schon sehr, sehr, sehr lange her, seitdem ich hier gepredigt habe an einem Sonntagvormittag, aber zu verschiedenen anderen Sachen war ich mal hier oder da eingeladen. Denn vor gut 4 Jahren hat meine Ex-Frau damals beschlossen, uns als Familie zu verlassen. Seitdem bin ich alleinziehender Vater und zwei Jungs, bald 18 und schon 15. So und so. Und hier war eine Nordwestbund-Versammlung vor genau 4 Jahren minus 2 Monate. Und da wurde über meine Person auch mit entschieden, ob ich eine Zwangspause nehmen musste von alle amtlichen geistlichen Dienste oder ob ich weitermachen dürfte. Und da unten in den Räumlichkeiten wurde aus meiner Perspektive glücklicherweise damals beschlossen, dass ich weiter diese Predigtdienste in verschiedenen Gemeinden wahrnehmen dürfte. Gerade einen Monat zuvor, also 2006, Juli, war in Lübeck der Pastor plötzlich weg. Clemens hat wirklich beschlossen, fast eine Nacht-und-Nebel-Aktion innerhalb von 4 Wochen dann woanders hinzugehen. Und ich war in einer Sitzung da zusammen mit Sven Goda damals, zusammen, da ich die Gemeinde Lübeck auch mitbetreut hatte, zumindest was Gemeindeberatung, Gemeindetest anging, Gemeindeleitung ab und zu mal ein bisschen gecoacht. Und die Gemeinde fragte, was machen wir nun? Und ich sagte, ich konnte schon ein paar Leute immer wieder organisieren, die predigen können. Reinhold kannte ich und ein paar andere Leute habe ich damals schon mit Rendsburg und Fahle, wo ich auch mit zuständig war, damals das gemacht. Und aus dem, ich könnte auch einmal im Monat predigen, wurde irgendwie zweimal im Monat, wurde irgendwie ein Titel Gemeindeleiter. Ich wurde nie gewählt, aber irgendwie wurde ich zum Gemeindeleiter ernannt und damit irgendwie auch mit zum Pastor der Gemeinde in Lübeck. Deshalb sage ich mal, ich bin irgendwie Pastor dort. Nun, seit 4 Jahren betreue ich und darf ich diese Gemeinde aus bezahlter Hobby begleiten. Hauptberuflich bin ich Englischdozent an verschiedenen Fachhochschulen in der Westküstenbereich. Und wir als Arche Lübeck sind fast soweit, endlich unsere Einweihung im neuen Gebäude zu feiern. Wer die Geschichte von der großen alten Pferde kennt, weiß, dass dieses Gebäude leider gebaut wurde mit einem Saal, der nicht genehmigt war damals. Als wir es von Baptisten damals gekauft haben, gab es ein Problem. Die Stadt hat gesagt, Sanierungsgebiet, dieser alte Saal muss dann sozusagen entweder abgerissen werden oder ihr müsst das sozusagen an uns verkaufen und wir geben euch ein bisschen Geld und ihr sucht was anderes. Stell mal vor, die würden sagen, der Saal dürfte nicht mehr hier sein. Unsere Gemeinderäumlichkeit in Lübeck stand hauptsächlich auch mit aus einem Saal und die Nebenräume waren praktisch nur ein Wohnhaus. Deshalb haben wir diese Angebote der Stadt damals angenommen und sind dann auf die Suche gegangen, habe einen alten Tischdruckerei gefunden in der Stadtteil Bunte Kuh und haben das jetzt in ja sehr langsam, aber doch liebevolle Arbeit hergerichtet, dass es zu einem Gemeindezentrum geworden ist. Am 12. September nachmittags ist jeder eingeladen dazu, unsere offizielle Einweihung jetzt hier zu feiern. Wir als Gemeinde sind seit letztem Jahr Mai in einer Baustelle drin und diese Baustelle ist endlich hoffentlich denn da endgültig vorbei. Wir als Arche Lübeck wollten einen Gemeindeausflug machen. Und wir waren zu frech zu fragen, können wir vorbeikommen? Und die Malenter haben gesagt, gerne. Und deshalb freue ich mich hier wirklich auch diesen Tag genießen und erleben zu dürfen miteinander. Auch nachher besonders beim Essen und Gemeinschaft zu haben. Ich lese jetzt vor aus Matthäus 19, denn ab Vers 16. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Welche dann? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelohr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Nun, darüber waren die Jünger entsetzt und fragten sich: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Jetzt fragte Petrus: Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was bekommen wir nun dafür? Jesus antwortete: Das sollt ihr wissen. Die ihr mit mir geht, wenn der Menschensohn auf dem Thron der Herrlichkeit sitzend und über Gottes neue Welt herrschen wird, werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir nachzufolgen, wird dies alles 100-fach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort die Ersten sein. Ich möchte kurz mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für all das, was du in unser Leben getan hast. Nun rede du, Herr, zu uns. Wirke du, Heiligen Geist. Und lass dein Wort ganz tief in unseren Herzen einfallen, sodass Frucht, Ewigkeitsfrucht entstehen darf. Darum bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Stell dir vor, wir würden diese Begegnung heute haben dürfen. Jesus wäre vor uns und wir würden diese Frage stellen können: Jesus, was muss ich tun, um in der Ewigkeit mit dir zu verbringen? Nun, diese besondere Situation, was wir hier in Matthäus finden, war bevor Jesus gestorben ist. Das heißt, das Alte Testament hat damals noch seine Gültigkeit gehabt. Und Jesus zählte alles auf, was damals im Alten Testament denn wichtig war. Er hat diese ganzen Gebote aufgezählt. Nun, bevor er die Gebote aufgezählt hat, hat er etwas, ich finde, ganz, ganz Wichtiges gesagt. Er stellte eine Gegenfrage. Warum nennst du mich gut? Gute Meister, gute Lehrer. Ich möchte diese Frage auch uns mal wirklich stellen. Wie beschreibst du ganz tief, wirklich innen drin in deinem Herzen, deinen Gott? Wie ist dein Gottesbild? Ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, aber ich frage euch ganz ehrlich, wie stellt ihr euch Gott vor? Ist Gott der liebende Vater im Himmel für dich?
Oder der Gott, der darauf wartet, dass man Fehler macht, damit er mit der Peitsche uns eins auswischen kann. Wir haben alle verschiedene Bilder, wie Gott ist. Und viele sind ganz, ganz tief in unserem Herzen verankert. Manches wissen wir manchmal gar nicht. Aber es ist erstaunlich, wie oft wir irgendwie ein verkehrtes Bild von Gott haben. Haben wir eine feste Gewissheit in unserem Herzen, dass Gott es gut mit uns meint? Können wir, wie in Römer 8, wirklich fest davon überzeugt sein, dass alle Dinge zum Besten dienen? Können wir das sagen? Auch wenn in dem Moment die Ehefrau einen verlässt. Auch dann, wenn eine Firma pleite geht, in dem man beschäftigt war und seinen Arbeitsplatz verliert. Auch dann, wenn der Arzt sagt, Krebs. Können wir wirklich in dem Moment immer noch daran festhalten und sagen, Gott ist gut? Können wir wie Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn? Wenn wir ein festes, gegründetes in Jesus haben, der nicht auf Werken gebaut ist, dann können wir. Aber wenn unsere Beziehung zu Gott von Werken abhängig ist, dann erwarten wir natürlich auch einen gewissen Lohn. Wenn wir Gutes tun, dann wird Gott uns segnen. Wenn wir nicht Gutes tun, dann entfällt Gottes Segen. Und da ist immer wieder die Peitsche dann da. Es sei denn, wir haben etwas erkannt, dass Gott gut ist zu uns. Und Gnade ist nicht leistungsabhängig. Nun, zurück jetzt hier zu diesen Antworten. Jesus sagt, haltet die Gebote. Ist es euch was aufgefallen? Jesus hat so eigentlich die 10 Gebote zusammengefasst, nicht wahr? Aber da ist etwas reingeschlichen. Ich lese noch einmal vor. Da steht es denn da ab Vers 19. Du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Frage, welche gehört nicht zum 10 Geboten?
Das Letzte,
nicht wahr? Das gehört eigentlich nicht zu meinen 10 Gebote, die ich damals gelernt habe. Nun, Jesus hat nachher gesagt, es gibt 2 Gebote, die das ganze Alte Testament zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Und jetzt fügt er dieses hinein. Er sagt, du kennst alle die Gebote. Und ich füge eins obendrauf. Ja, liebe deine Mitmenschen. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ganz ehrlich, Jesus hat diese reiche Jüngling da gehabt. Hätte er wirklich seinen Mitmenschen so geliebt wie sich selbst, wäre er nicht traurig weggegangen. Da hätte er da in dem Moment sagen können, ja Jesus, kein Problem, machen wir. Ja, aber er war doch auf etwas fixiert. Nämlich, und das sehen wir gleich, sein Reichtum. Ich frage noch eine andere Frage. Lieben wir die Menschen um uns herum, wie wir gerne geliebt werden wollen? Wie sieht es aus überhaupt mit dieser Selbstannahme? Haben wir gelernt, uns selbst anzunehmen? Wie häufig ist diese innere Stimme denn da, die uns anklagt? Du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts. Dieses Lied mit der Käse habe ich noch nie vorher gesungen. Zuerst dachte ich, was ist nun das? Aber die Aussage fand ich genial. Das fasste das zusammen, dass wir nicht Versager sind, sondern Gott ist denn da und er sagt gute Gedanken über uns. Das sollen wir in uns hineinnehmen lassen. Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, dass wir eine erneuerte Sinn, Gedanken, eine Einstellung haben sollen. Dass wir uns nicht mehr auf das, was in der Welt ist, richten sollten, sondern uns erneuern lassen durch Gottes Gebote, durch sein Wort, durch seine Richtlinien. Auch da frage ich mich und ich frage uns, was prägt uns? Was gibt uns ein Gefühl, vom Genug zu sein? Oder wo hören wir von unserer Familie, von unseren Chefs, von unseren Nachbarn, es reicht nicht, es ist nicht genug? Gott sagt, und weil er gut ist, sagt er, du bist genug. Ich liebe dich, mein Kind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dieser reiche Jüngling hat einen Befehl bekommen. Er wurde aufgefordert, das zu tun, was ihm am schwersten gefallen hätte, nämlich alles zu verkaufen. Nun hätte er zu mir gesagt, verkauf alles, was du besitzt. Der Bank würde schon sehr schnell sagen können, du Jason, da ist nicht viel zu verkaufen. Dein Auto ist sowieso fast abbezahlt, aber dein Haus gehört dir nicht. Möbel, naja, da kriegst du nicht dafür. Ich würde sagen, okay, kein Problem. Mein Herz hängt nicht daran. Hätte Jesus sagen, du Jason, deine Jungs, lass sie, geh weg. Da hätte ich gesagt, nö. Oder hätte gesagt, tu was anderes. Lass das los. Hätte ich vielleicht gesagt, da wäre ich traurig weggegangen. Nicht jede von uns hängt am Geld. Nun, manche von uns schon. Anderen von uns haben eher eine gewisse Zuneigung, Titel zu sammeln oder Anerkennung zu bekommen. Die sind lobsüchtig. Habe ich das nicht gut gemacht? Ja, ja, hast du gut gemacht. Ja, was auch immer das ist, was wir brauchen. Jeder von uns kennt das, wenn wir ganz ehrlich sind. Sind wir bereit, das abzulegen? Römer 12, Vers 2 sagt, dass wir ein lebendiges Opfer sein sollten für Gott, was wohlgefällig ist. Sind wir bereit, das auf den Opfertisch zu legen und dort zu lassen? Dieser reiche Jüngling war es nicht bereit. Er war nicht bereit, sein Geld aufzugeben. Das war seine Sicherheit. Das, woran er sich geklammert hat. Das, mit dem er wirklich das Fundament seines Lebens war. Alles andere, diese ganze Gebote zu halten, das war eigentlich nur Beiwerk. Und das ist da, wo Jesus so genial ist. Er tut seinen Finger genau auf den Punkt und sagt, wie sieht's aus damit? Und jeder von uns hat diesen Punkt, welcher das auch immer ist. Kommt, folge mir nach. Ich merke, jetzt bin ich auf glattem Boden jetzt hier, ich merke, dass viele Gemeinden haben es verlernt, Menschen aufzufordern, Jesus nachzufolgen. Wir können schon sagen, komm herzu, es ist nett hier. Genieße die Gemeinschaft, es ist schön. Aber zu sagen, bekehre dich, kehre um von deinen Wege, gehe einen neuen Weg mit Jesus, lass das Alte Alte sein und geh einen neuen Weg. Diese radikale Umkehr, tun wir uns damit doch ein bisschen schwer, oder? Jesus hat es hier getan. Komm, folge mir nach. Lass los. Geh einen neuen Weg. Die Jünger haben alles hier mitbekommen. Jesus kommt hin und sagt, ganz schön schwer. Aber ein Kamel, ich zitiere jetzt hier, ehe geht ein Kamel durch ein Nadelohr, als ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Manche Theologen, manche Bibelexperten legen diese Vers gut damit aus, dass es ein gewisses Tor gab damals in Jerusalem. Und Kamel hätte da durchgepasst, hätte alle Lasten abgelegt. Gestern waren wir in Lübeck und da haben wir einen Baueinsatz gehabt und ich habe ein paar Kisten geschleppt. Joa, da war ein Leiter im Weg. Ich kam nicht durch mit meinen Kisten. Ich musste erst einmal die ablegen, damit ich da durchgehen konnte, um diesen Leiter da wegzunehmen. Die Frage ist, wenn wir ins Reich Gottes kommen, was legen wir ab? Wir können nicht alles mitnehmen. Und sind wir bereit abzulegen oder klammern wir uns daran fest? Nun, ich habe gesagt, es kann Geld sein, es kann Anerkennung sein, aber es kann auch manchmal die Unvergebenheit sein. Ich werde diese Person nicht vergeben. Du hast keine Ahnung, was diese Person mir angetan hat. Ich vielleicht nicht. Gott schon. Alle diese Rechte, die wir uns irgendwie zusprechen, werden wir und müssen wir, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, ablegen. Genau wie ein Kamel durch ein ganz schmales Tor hindurchpassen konnte, ohne diese ganzen Lasten. Genauso kann jemand ins Gottesreich kommen. Nun, ich finde es absolut unverständlich, warum die Jünger so entrüstet waren. Also wir heutzutage, reiche Leute, keine Ahnung, wie viele Millionäre kennen wir, die zu unserer Gemeinde kommen. Ich kenne nicht viele, ja? Also die Wohlhabenden sind sowieso meistens nicht in der Kirche, die machen was anders. Ich wäre überrascht, wenn da ein paar S-Klassen Mercedes vor der Haustür stehen würde. Ich erwarte nicht, dass die Reichen erstmal die Leute sind, die da religiös interessiert sind. Aber die Jungen waren entsetzt. Oh, wer kommt denn überhaupt denn in den Himmel? Jesus gibt seine Antwort, was vor ein paar Jahren unsere Jahreslosung war. Für den Menschen ist es unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Gottesbild. Ich habe gesagt, unser Gottesbild prägt sehr stark unser Leben, auch unser geistiges Leben. Glauben wir, dass Gott gut ist? Und zweitens, glauben wir, dass für Gott alles möglich ist? Wenn wir für jemanden beten, erwarten wir tatsächlich, dass etwas passiert? Oder sind wir nachher überrascht, wenn was passiert? Haben wir eine tiefsten, festen Überzeugung, dass bei Gott alles möglich ist? Und ich meine damit nicht nur in Afrika oder Asien. Ich meine hier in Deutschland, hier in Schleswig-Holstein, dass Gott wirklich Wunder tun möchte und Wunder tun kann. Wie groß ist wirklich dein Gott? Zum Schluss geht es hier um Petrus und den anderen Jüngern. Was ist nun mit uns? Was ist nun mit uns? Wir haben alles hinter uns gelassen, Jesus. Und kriegen wir was? Petrus ist einfach genial. Der Mann kennt, hat keine Schamgefühl. Ja? Also er fragt ganz frech. Und, Jesus, wir haben alles hinter uns gelassen. Kriegen wir was? Vielleicht hätte Jesus sauer sein müssen. War er nicht. Er antwortet und sagt, ihr sollt was wissen. Und nun ist eine Textpassage nur in Matthäus zu lesen. In Johannes oder Markus ist dieser Abschnitt mit den 12 Thronen, die herrschen und auch entscheiden werden über Israels 12 Stämmen, nirgendwo anders zu finden. Ich predige zurzeit mit der Gemeinde Lübeck durch Matthäus. Seit Ostern predige ich rückwärts. So, ich habe dann mit Matthäus 28 angefangen und wir sind jetzt hier bei 19 angekommen. Und wir merken immer wieder, wie kantig, wie schwierig manchmal Matthäus so ist. Denn wurde gerade eben Matthäus für den Juden geschrieben. Und die haben auch hier was zu hören. Und die sollten merken, dass das wirklich etwas ist. Aber für uns gilt das, was Jesus sagte hier und was auch in Matthäus, Markus und Johannes drin steht. Ab Vers 29, jeder, der sein Haus, jeder, der seine Geschwister oder seine Eltern oder seine Frau oder seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Nun, bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nicht gesagt, lass euer Kind im Stich und hau ab. Sondern ich frage hier aber ein bisschen anders. Was wäre, wenn Gott sagen würde, verlass deine Arbeitsstelle, mach eine theologische Ausbildung, werde Pastor. Uns würden sofort 10.000 verschiedene Gründe geben, warum wir das nicht tun sollten. Oder geh mal hin auf ein Missionsschiff für 6 Monate, mach einen Einsatz. Wären wir bereit, das zu tun? wenn Gott sagt, mach? Oder würden wir plötzlich mit ihm argumentieren? Woran hängt unser Herz? Ist das diese Sicherheit? Ist das unser ganzes Geld, was wir aufgespart haben für eine schwierige Zeit? Ist das denn irgendwas anders? Gott möchte uns manchmal herausfordern, unseren Bequemlichkeitsbereich zu verlassen und einen Schritt im Glauben zu tun. Folge mir nach. Und ganz zum Schluss, was die Gemeinde Lübeck vor 2 Wochen gehört hat in Matthäus 20, wiederholt sich hier. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und anderen, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Wie oft haben wir ein verkehrtes Bewertungssystem? Wir bewerten die Menschen nach dem, was wir sehen. Gott bewertet das Herz. Wir bewerten die Leute nach sichtbaren Erfolgen. Gott bewertet die Menschen nach Gehorsam. Die Ersten werden die Letzten sein. Und viele, die ganz groß vielleicht hier sind, die ihren Ruhm jetzt schon einkassiert haben, werden im Himmel die Letzten sein. Und viele, die hier unbedeutend sind, die still im Treuen wirklich gebetet und dieses mit Gott gepflegt haben, diese innige Beziehung, die werden oben im Himmel einen besonderen Platz bekommen. Denn Gott richtet uns nicht nach der Anzahl unserer Gaben, sondern nach unserem Gehorsam. Er wird uns belohnen für das, was wir aus dem richtigen, aufrichtigen, treuen Herzen getan haben. Nicht nach großen Erfolgen oder Dinge woanders gesagt haben, gut gemacht. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten Ersten. Wo haben wir gelernt zu dienen und wo wurden wir gedient? Jesus Christus fordert uns heraus, uns nicht dienen zu lassen, sondern selbst zu dienen. Der reiche Jüngling war nicht bereit zu dienen. Komm, folge mir nach. Er war bereit mitzulaufen, zu hören. Er war bereit, da eine besondere Position einzunehmen. Ich mit meinem Geld, mein Status, schau mich mal an. Aber in dem Moment, wo alles verlieren drohte, da war er nicht bereit, diesen Schritt zu tun. Deshalb frage ich uns, sind wir bereit, das alles für Gott zu verlieren, aufzugeben? Sind wir bereit, wirklich unser Leben verändern zu lassen? Ich schließe mit 3 Gebete, die ich gestern, als ich ein Audiobuch gehört habe. Und der erste Gebet ist, Herr, zerbreche mich jeden Tag neu. Können wir das überhaupt vom ganzen Herzen beten? Dass wir von Gott zerbrochen werden, damit er uns aufrichten kann. Können wir beten, Herr, vergib du mir meine Schuld, wie ich auch den anderen vergebe? Haben wir wirklich die anderen um uns herum vergeben? Und Herr, segne du mich, so dass ich ein Segen sein kann für andere. Herr, zerbreche du mich, vergib mir meine Schuld, wie ich die anderen vergebe. Und Herr, segne du mich, so dass ich ein Segen sein kann für andere. Amen. Yeah.